Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute eine hochrenommierte Wissenschaftlerin, Professor Dagmar Schäfer, Direktorin am Max-Planck-Institut hier in Berlin. Sie ist Sinologin, beschäftigte sich dann aber immer intensiver mit Technik und mit Wissenschaftsgeschichte. Und wie sich all das verknüpft, das wird sie uns in dieser Stunde erzählen. Erst einmal, Frau Schäfer, Sie haben den Leibniz-Preis bekommen, wohl die renommierteste Auszeichnung, die es in Deutschland für Wissenschaftler gibt. Herzlich willkommen und Glückwunsch.
Ja, vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Ich darf ja zumindest persönlich gratulieren. Die offizielle Verleihung ist den bekannten Gründen zum Opfer gefallen. Wie ist denn das? Haben Sie ganz profan die Urkunde im Briefkasten gehabt?
Tatsächlich. Also ich bin angerufen worden, dann hat man ein Entschuldigungsschreiben geschrieben, weil es natürlich nicht klar war, wann die Veranstaltung wiederholt werden konnte. Und dann habe ich tatsächlich die Urkunde im Postkasten gefunden.
Wie profan.
Ja. Aber trotzdem eine ganz tolle Überraschung.
Frau Schäfer, angefangen hat Ihr Weg mit der Seidenproduktion in China im 14. Jahrhundert, lang, lang her. Hat da jemand den Stoff erfunden?
Seide gibt es in China eigentlich schon seit den Anfängen. Also seitdem man weiß, dass die Kultur besteht, so forschen die chinesischen Archäologen auf jeden Fall, versucht man nachzuweisen, dass sie auch Seide benutzt haben.
Wie lange ist das her?
Ja, das liegt daran, wen Sie fragen, aber im Zweifelsfall fängt das im Neolithikum an.
Das heißt?
Das bedeutet ein paar Tausend, hunderttausend Jahre seit dem Peking-Menschen soll es wohl schon eine Verbindung zwischen der chinesischen Kultur und der Seide gegeben
Sie
haben.
Sie sagen Kultur, das ist eine Zeit, da saßen wir hier alle noch halb auf den Bäumen.
Das stimmt wahrscheinlich für die Chinesen auch. Und tatsächlich haben sie inzwischen auch festgestellt, dass es verschiedene Kulturräume gibt in China auch zu dieser Zeit. Aber was tatsächlich stimmt, ist, dass man bei vielen dieser Kulturen den Seidenkokon, also das, woraus die Seide gemacht wird, wo die Larve sich einspinnt, zu finden ist.
Mhm. Und dieser seidene Faden,
ganz kurz mal, die Jacke von Frau Schäfer.
Ja, macht Geräusche.
Ah. Starke Geräusche.
Ist das Seide wahrscheinlich?
Ja. Das gehört auch dazu, Seide zu kennen, dass man weiß, dass sie Geräusche macht.
Das ist dann die Verbindung des Neolithikums mit uns. Frau Schäfer, Sie haben aber immer wieder besonders untersucht und eine besondere Faszination daran gefunden, wie dieser seidene Faden, besonders in der Ming-Zeit, 14. Jahrhundert, als die Manufakturen kamen, wie der eigentlich sich durch eine ganze Gesellschaft gewoben hat. Dadurch, dass diese Produktion da so richtig anlief in China. Können Sie uns mal beschreiben, wie das zugeht, wie so ein Material, ein Stoff eine Gesellschaft prägt?
Nun, um Seide herstellen zu können, brauchen Sie die Seidenlarve. Und die Seidenlarve sitzt normalerweise auf einem Maulbeerbaum und frisst die Blätter. Wenn Sie aber natürlich den Faden haben wollen, müssen Sie der Seidenlarve beibringen, dass sie vernünftig standardisiert produziert. Also haben die Chinesen sehr früh, und zwar so um 500, angefangen, die Seidenlarven von den Bäumen runterzuholen und die Maulbeerblätter zu sammeln und dann einfach ganz systematisch diese Seidenlarven zu züchten. Wenn die Seidenlarven den Kokon dreimal gesponnen haben, dann ist der Kokon oder der Faden lang genug, dass man ihn für eine Textilie verwenden kann. Und dann wirft man die Larve in den Kokon, bevor sie schlüpft, in heißes Wasser und nimmt die Fäden auf, nimmt 8 zusammen und spinnt daraus einen Faden.
Die Larve mag das gar nicht.
Nee, die mag das gar nicht, die stirbt.
Aber der Faden begründete eigentlich eine frühe Industrie, kann man das so sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Der Seidenfaden ist ja ganz besonders. Das heißt, er verrottet sehr schwer, er ist sehr lang. Also Sie brauchen ihn zum Beispiel nicht auf einem Spinnrad zu spinnen. Sie können ihn einfach zusammenfassen. Und das Serizin, also was um den Seidenfaden herum ist, hält den Faden zusammen. Und dann haben Sie einen ganz langen Faden, mit dem Sie ganz tolle Textilien machen können.
Wenn man plötzlich tolle Textilien machen kann, wie die Chinesen in der Ming-Zeit im 14. Jahrhundert, dann wird eine Gesellschaft ja auch reicher. Dann kommt ja was ins Rollen. Was kam denn dadurch ins Rollen?
Ja, vor allen Dingen, die Gesellschaft an sich hat festgestellt, dass sie dieses Material für viele Dinge verwenden kann. Also sie hat es zum Beispiel als Geld verwendet, sie hat es verwendet, um Handel zu treiben, um andere Waren von anderen Völkern einzuhandeln und ist dadurch einfach sehr reich geworden.
Das gibt ja so ein paar Gelenkstellen in der Kulturgeschichte überhaupt. Der Kompass, die Erkenntnis, dass die Erde eine Kugel ist, der Buchdruck. Dieser ganze Strudel, den das in jedem Fall nach sich zieht, ist das, was Sie reizt als Wissenschaftshistorikerin?
Ja, das ist es, weil natürlich all unsere Kultur eigentlich darauf beruht, was wir wissen und wie wir wissen und wie wir dieses Wissen verwenden. Und deswegen ist es eine Grundvoraussetzung, die man auch erforschen muss, um eine Kultur zu verstehen oder uns selber vielleicht auch ein bisschen zu verstehen.
Es fängt ja an mit Innovationen. Der Erste, der die Idee hat, ich mache daraus einen Faden und mache daraus einen edlen Stoff und kann den teuer verkaufen, der hat ja letztlich etwas vorangebracht. So eine Innovation, braucht die Humus oder fällt die Idee wie der Apfel vom Baum?
Ich glaube, sie braucht sehr viel Humus und sie braucht natürlich auch sehr viel Investitionen, wie heute auch. Und im chinesischen Fall beruht sie darauf, dass viele Leute erkannt haben, auch Leute, Eliten erkannt haben, was die Vorteile dieses Materials sind und es zum politischen Machtinstrument gemacht haben. Mich interessiert ganz besonders, wie so ein Material tatsächlich eine Wissenskultur prägt. Gibt es eine Verbindung zwischen, haben Sie den Kompass deswegen erfunden? Ist das Material relevant für das, was Sie gewusst haben?
Kann man eigentlich schon sagen, welches Material unsere Gesellschaft prägt?
Ist schwer zu sagen. Es gibt Leute heute, die sagen, es ist Plastik und andere reden von Zement. Aber natürlich benutzen wir manche Werkstoffe lieber als andere und suchen natürlich auch Alternativen.
Hat ja vieles zwei Seiten. Plastik war ein tolles Material im 20. Jahrhundert. Man kann was verpacken, man kann was frisch halten, ist schön biegsam. Und inzwischen weiß man, es verschmutzt die Meere und macht Müll. Vor diesem Hintergrund, Frau Schäfer, wenn eine gute Idee in eine Gesellschaft weiterwirkt, kann man denn auch eine schlechte Idee wieder abschaffen?
Das ist eine wirklich ganz schwere Frage. Plastik ist natürlich etwas, das sich, also es hat, erstens mal hat es sich entwickelt aus Seide heraus, also weil man versuchen wollte, die Qualitäten von Seide auf andere Werkstoffe umzuwandeln, ist Plastik auch entstanden. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Verwendung. Es gibt sehr, sehr viele gute Ideen, die eine schlechte Anwendung finden. Und das ist der Unterschied. Der Wissenschaftler unterscheidet zwischen der Erfindung und der Innovation. Eine Erfindung kann ganz toll sein, aber wenn sie schlecht oder gut angewendet wird, wird sie zu einer guten oder einer schlechten Innovation.
Und welchen Rat hätten Sie für unser Plastikzeitalter?
Sich zu beschränken in der Verwendung, das, denke ich, ist den Politikern inzwischen auch schon aufgefallen. Zu fragen, wofür ist ein Material eigentlich gut und wofür sollte man andere Materialien verwenden?
Frau Schäfer, wir sind beide ein Jahrgang, wo man zu Schulzeiten oft noch so einen kleinen Globus geschenkt bekam. Ich habe den noch. Und wenn man Hangzhou in China antippt und gedanklich einmal quer durch die Erdkugel sticht, dann landet man mit ein bisschen Großzügigkeit in Deutschland in der Eifel. Da kommen Sie her. Wie wird dort in der Eifel für ein junges Mädchen China zur großen Faszination?
So ungefähr so, wie Sie es beschrieben haben. Also es gab tatsächlich einen Geografielehrer, der uns die Welt nahegebracht hat. Und für mich stand immer fest, dass ich raus in die Welt wollte. Und es gab die Wahl zwischen China und Russland und da hat wohl der Globus dann eher für China die Entscheidung getroffen.
Aber Sie mussten unbedingt ganz weit weg?
Ja, es gab schon diese gewisse Faszination, mal was ganz anderes zu sehen. Und China hatte einfach die Faszination, etwas ganz anderes zu sein und vielleicht auch etwas ganz Neues anfangen zu können.
Sie haben sich ja auch nicht die einfachste Sprache ausgesucht und vor allem nicht die einfachste Schrift.
Ja, das glaubt man so gemeingültig, aber chinesische Schrift ist eigentlich sehr, sehr einfach.
Oh.
Ja, weil es ist eine Sprache, die grammatikalisch anders aufgebaut ist als die unsere. Sie wird meistens durch den Satzbau bestimmt. Aber für die Leute, die Latein nicht mögen, die keine Deklination und Konjugation, also Verben und Adjektiven mögen, ist Chinesisch die optimale Sprache.
Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich habe gehört, 2000 Schriftzeichen kennt eine gebildete Chinesin ungefähr. Es ist ja ein sehr bildhaftes Zeichensystem, wo jedes einzelne Zeichen auch oft was erzählt. Haben Sie ein Zeichen, was Ihnen besonders lieb ist?
Ich mag das Zeichen für See sehr gerne, weil es die Elemente, also die phonetischen und die Sprachelemente von Wasser und einem Mond und dem Miteinander sprechen verbindet. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Bild.
Heißt auf Chinesisch?
Hu.
Hu.
Ja.
Die Laute sind ja auch so eine Sache. Wenn man die nicht genau trifft, dann sagt man peinlicherweise womöglich sogar etwas ganz anderes, als man will.
Genau, man muss schon aufpassen. Und ich hatte Gott sei Dank eine Lehrerin, die darauf sehr geachtet hat, weil Chinesen auch sehr darauf achten. Also Dialekte definieren sich auch oft daraus, dass man Dinge anders in einer anderen Tonlage ausspricht. Das muss man schon lernen. Die Chinesen lernen, sagen immer, wenn man den Satz, eine Mutter spricht mit dem Pferd, ma, 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 richtig aussprechen kann, dann kann man gut Chinesisch.
Und wenn man das anders betont, sagt man was?
Ja, das Pferd spricht mit der Mutter oder das Pferd schimpft mit der Mutter. Also je nachdem.
Ist Ihnen das leicht gefallen, diese Laute zu bilden?
Man muss das tatsächlich lernen, weil wir natürlich einfach sprachlich anders ausgebildet werden, auch in der Schule. Also man muss wirklich offen dafür sein, sich für genau diese Elemente, die phonetischen, das richtige Hinhören, aber auch das andere Schreiben und das andere im Gedächtnis zu behalten, was man schreibt. Dieses Sprachsystem muss man schon lernen.
Sie sind in den 80er Jahren zuerst in China gewesen und fahren immer wieder hin. Frau Schäfer, alles, was in den 80er Jahren dort Fahrrad fuhr, fährt heute Auto. Kaum ein Land hat sich technisch so rasant entwickelt wie China. Fahren Sie jedes Mal in ein anderes Land?
Ja. Auf jeden Fall. China hat sich so rasant verändert. Es ist inzwischen etwas besser geworden. Ich würde sogar sagen, inzwischen gibt es Gott sei Dank wieder sehr, sehr viele Fahrräder auf der Straße. Und dieser Boom mit den Autos ebbt langsam ab. Aber es ist jedes Mal so, dass man sich neu orientieren muss.
Irritiert Sie das auch?
Es irritiert und es fasziniert natürlich auch, weil die Entwicklung in China so schnell ist. Vieles, was wir in 10, 20, 30 Jahren gemacht haben, passiert dort in 4 oder 5. Und viele Entwicklungsschritte geschehen auch gleichzeitig. Also die Umwelt wird verschmutzt und gleichzeitig wird gegen die Umweltverschmutzung vorgegangen. Das ist natürlich auch für mich als Wissenschaftshistorikerin wirklich interessant zu beobachten.
Was nehmen Sie damit?
Dass nichts eigentlich wirklich selbstverständlich ist und dass die Frage, wie man sich die Welt anschaut, sehr viel damit zu tun hat, wie man sich auch andere Kulturen anschaut. Was ich gerade erzählt habe mit der Umweltverschmutzung, ist so etwas, was ich denke, die Chinesen von uns gelernt haben. Auf der einen Seite wollen sie unseren Konsum haben und sie wollen aber auch eine saubere Umwelt haben und denken, sie können das nur erreichen, indem sie beide Dinge gleichzeitig machen, die Umwelt zu verschmutzen und sie gleichzeitig wieder sauber zu machen.
Zugleich haben Sie oft mit sehr alten Zeiten zu tun. Als Wissenschaftlerin wühlen in archäologischen Grabungen oder wühlen digital. Erleben Sie dann diese Gegensätze, die da so hart aufeinanderprallen, besonders stark oder versenken Sie sich in Ihre wissenschaftliche Welt?
Das ist in China gar nicht möglich, würde ich sagen, weil natürlich die Kultur sich selber so verändert und so durch die Gegenwart auch geprägt ist. Wenn Sie sich archäologische Entdeckungen in China in den letzten 10 oder 20 Jahren anschauen, so viel ist wahrscheinlich nirgendwo anders in der Welt ausgegraben worden. Warum? Weil überall gebaut wird.
Profaner Grund.
Ja.
Sie haben in den 80er Jahren dort studiert. Wie war das?
Anders als heute. Natürlich war es im Vergleich zu meinen Kollegen, die 10 Jahre früher da waren, schon relativ luxuriös. Also man konnte zum Beispiel einmal am Tag heiß duschen. Das fanden wir damals schon ganz toll. Es war aber schon noch sehr kommunistisch. Also die meisten Chinesen liefen eigentlich noch in einer relativen Einheitskleidung da. Mode kam gerade so auf. Die freien Märkte waren gerade offen. Man muss sich das vorstellen, bei uns kam ja auch dann gerade erst die Wiedervereinigung zwischen der Bundesrepublik und der DDR, die ich übrigens in der DDR-Botschaft gefeiert habe.
Wo? In welchem chinesischen Ort?
In Shanghai.
Dann heißt das, Sie haben 89 von dem großen Massaker auf dem Tiananmenplatz. wie viel mitbekommen?
Relativ wenig, denn ich war damals ja schon in Hangzhou und in Hangzhou hat man sehr viele Nachrichten nicht mitbekommen, weil natürlich in China selber die Presse und die Medien sehr schnell zugemacht wurden. Und man wusste natürlich über die Studentenkanäle, dass vieles passiert. Aber was tatsächlich passiert ist, wussten wahrscheinlich die Leute hier im Westen besser als wir in Hangzhou.
Welche Kanäle hatten die Studenten? Denn es gab ja damals noch kein Internet.
Nein, im Grunde Hörensagen. Also man hat halt Nachrichten weitergegeben untereinander. Und es gab natürlich auch viele Studenten aus Hangzhou, die nach Peking gereist sind.
Wie war das für Sie, in einem Land zu leben und zu forschen, das Ihnen gut gefällt, dessen Sprache, dessen Schrift Sie lieben und dessen Regierung das eigene Volk umbringt, in dieser Situation 89?
Ich glaube, man lernt schnell, dass vieles, was man oder was ich gelernt habe, selbstverständlich ist im Leben, eben nicht selbstverständlich ist. Und der Blick auf die Wirklichkeit ändert sich halt einfach. Und ich glaube, man hat einfach die Lebenserfahrung oder man hat daraus die Lebenserfahrung gewonnen, eben diese Unterschiedlichkeit von Gesellschaften auch wirklich genau zu beobachten.
Und wie sehen Sie das heute?
Man sieht natürlich heute genau dasselbe. Also wenn ich nach China gehe, dann hat es sich oberflächlich sehr verändert. Aber natürlich sind gewisse Strukturen, politische Strukturen, soziale Strukturen, das Umgehen miteinander immer noch ganz stark von diesen Erlebnissen geprägt.
Unser Gast Dagmar Schäfer ist eine renommierte Expertin für Wissenschaftsgeschichte, beschäftigt sich im weitesten Sinne damit, wie Ideen, wie technische Ideen weiterwirken und wie sie auch eine Gesellschaft prägen. Ist das eigentlich eine junge Disziplin?
Es ist eine Disziplin des 19. Jahrhunderts, in dem Wissenschaftler, Techniker angefangen haben, sich für ihre eigene Disziplin zu interessieren und deren Geschichte und warum sie notwendig ist. Das heißt, die ersten Wissenschafts- und Technikhistoriker waren tatsächlich emeritierte, also in den Ruhestand versetzte Professoren.
Aber man muss so ein bisschen universal gelehrt sein, oder?
Ja, man muss auf jeden Fall viele Interessen haben. Besonders wenn Sie Wissenschaftsgeschichte wie ich in einer anderen Kultur machen, dann müssen Sie natürlich die Kultur kennen, Sie müssen die Sprache kennen und Sie müssen sich eben mit dem Themenbereich auseinandersetzen.
Sie sind viel herumgekommen als Forscherin. Sie haben in China gelehrt, in Großbritannien, leiten jetzt eine Abteilung im Max-Planck-Institut hier in Berlin, Leibniz-Preisträgerin. Das ist eine eindrucksvolle Karriere. Zudem haben Sie auch noch Familie, 3 Kinder. Wie alles unter einen Seidenhut gekriegt?
Indem man alles zusammen gemacht hat. Ich habe meine Kinder für eine Akademikerin auf jeden Fall etwas früher bekommen, also bereits als ich meinen Doktor gemacht habe und habe sie einfach überall hin mitgenommen, gemeinsam mit meinem Partner.
Ich gebe zu, ich winde mich immer so ein bisschen bei so einer Frage. Keinem Mann würde sie gestellt. Da würde man nie sagen, oh, wie haben Sie das gemacht? Eine große Familie, 3 Kinder und Karriere, der macht das fertig. Deswegen frage ich das eigentlich ungern. Tatsache ist aber auch, Frauen haben ziemlich selten wirklich beides.
Ich glaube, das ist ein Fehler, wenn ich das so sagen darf. Ich versuche auch immer meinen Postdoktoranden, männlich wie weiblich, zu sagen, dass Familie und akademische Laufbahn sich eigentlich sehr gut miteinander verbinden lassen. Aber es ist nicht einfach, weil natürlich vieles an der Partnerschaft hängt. Ich glaube einfach, dass ich besonderes Glück hatte, aber eben auch einen Partner, der mitgespielt hat und vor allen Dingen auch gesunde Kinder.
Und die Kinder haben Sie überall hin mitgenommen, zumindest solange sie noch klein war?
Genau, ich glaube, da hatte ich auch einen großen Vorteil, weil natürlich in der Kultur, an der ich interessiert war, Asien, ich war in China, in Taiwan und in Japan zu der Zeit, als meine Kinder klein waren, Kinder immer als ein Glück betrachtet werden. Das heißt, es war immer sehr leicht, mit 3 kleinen Kindern zu kommen und Unterstützung zu finden.
Andererseits, das erleben wir ja gerade in Corona-Zeiten, Homework, kleine Kinder, Mutti in der tiefsten wissenschaftlichen Debatte versunken und dann kommt jemand und sagt, guck mal, was ich gerade gebaut habe. Leicht ist das nicht. Haben die Kinder Sie was gelehrt?
Ja, auf jeden Fall, dass Zeit wichtig ist. Also ich glaube, nur durch meine Kinder habe ich gelernt, effizient zu arbeiten und auch zu sehen, dass vieles im akademischen Arbeiten einfach auch zeitgebunden ist. Und ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich glaube trotzdem, dass gerade in Corona-Zeiten die Familien und die Frauen am meisten leiden, was nicht richtig ist.
Das hieße aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihre Kinder haben Ihre Karriere eher gefördert, weil sie sich konzentrieren mussten, wenn sie denn mal Zeit hatten.
Ja, genau. Und weil man einfach lernt, beide Zeiten zu genießen. Also ich glaube, vorher ohne Kinder hat man immer diesen endlosen Tag vor sich, den man in allerlei Weise organisieren kann. Wenn man Kinder hat, muss man organisiert sein.
Ursprünglich Sinologin, dann von der Sprache, von der Kulturwissenschaft herkommt, die Wissenschafts- und Technikgeschichte für sich erobert am Max-Planck-Institut, tummeln sich ja traditionell auch viele Naturwissenschaftler, die wahrscheinlich ganz anders denken als Sie selber. Was mögen Sie an dieser Gemengelage, in der Sie da umgehen?
Dass man immer gezwungen ist, anders zu denken, als dass man denkt, es wäre der Fall. Und gerade in der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, was auch ein Teil meiner Abteilung ist, also dass ich aktiv die Wissenschaften der die jetzigen Wissenschaften mit einbinde, zum Beispiel Genetik sagt uns ja heute viel über Geschichte und gibt uns einen neuen Blick auf unsere eigene Geschichte, auf das Material der Geschichte. Das halte ich für sehr wichtig, weil man bleibt doch sehr gerne sehr stark in seinen eigenen Eindrücken und Ansichten verhaftet.
Können Sie uns mal verurschaulichen, wie so eine Debatte laufen könnte? Also Sie denken nach über einen Problem im China des 14. Jahrhunderts und dann kommt ein Genetiker, mit dem Sie Mittagessen gehen und sagt, oh, das ist aber komisch. Wie geht das?
Ich kann Ihnen ein Beispiel aus der Seide nennen. Seide wurde zum Beispiel in China sehr selten mit Leder zusammen verarbeitet. Aber wenn Sie sich zum Beispiel an die wirklich ganz luxuriösen Seiden, wenn Sie sich die anschauen, dann haben die alle viele davon haben einen Goldfaden und in diesem Goldfaden ist Leder. Wenn Sie nun wissen wollen, woher das Leder kommt, dann gibt Ihnen die heute Materialwissenschaften oder Genetiker, hatte ich eigentlich gedacht, würden mir sozusagen einen neuen Blick darauf geben, bis dass ich eben mit einem Genetiker und Materialwissenschaftler aus Bristol gesprochen habe, der sich dieses Leder anschaut und untersucht und mir eben erklärt hat, was die heutige Genetik über dieses Leder, dessen Herkunft, welches Tier, zum Beispiel von welchem Tier stammt diese Haut, wo kommt das Tier her, wie ist es gegerbt worden, was er mir dazu sagen konnte. Und er hat ziemlich überraschende Antworten gegeben. Nämlich, dass er zum Beispiel die Genetik dieses Tieres nicht bestimmen kann, weil wie man eine Haut gerbt, einen Einfluss darauf hat, was am Schluss von diesem Leder übrig bleibt.
Das heißt, Sie müssen dann auch noch einen Ingenieur dahin zuziehen, der Ihnen sagt, wie man gerbt. Jetzt habe ich was gelernt. Vielen, vielen Dank. Frau Schäfer, Leibniz-Preisträgerin, reden wir über Geld. Wissenschaftler klagen oft, sie müssen so viel Drittmittel einwerben. Sie haben jetzt 2,5 Millionen auf dem Konto. Was tun damit?
Also es gibt natürlich wie immer in meinem Kopf zu viele Projekte, die man machen könnte und ich werde mich für welche entscheiden müssen. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass die Langzeitperspektive auf wissenschaftliche Entwicklung und das in einer globalen Perspektive stattfindet. Das heißt, ich hoffe, wir können ein größeres Projekt zur Frage der Materialien, also welchen Einfluss haben zum Beispiel Bilder über den Himmel auf die Entwicklung von astronomisches Wissen gehabt, dass ich diese Projekte durchführen kann. Denn Astronomiegeschichte zum Beispiel ist einfach eine Geschichte, die eigentlich nur Textgeschichte ist. Das ist eines der Projekte, das ich gerne machen möchte.
Sie sagen, Sie möchten globaler denken. Ich dachte, das tut Wissenschaft sowieso.
Ja, Wissenschaft tut das heute. Aber Wissenschaftsgeschichte natürlich geht sehr stark davon aus, dass es ein paar Hochkulturen gab. Also zum Beispiel die chinesische oder die europäischen Hochkulturen. Und dass sich dann wissenschaftliche Entwicklung sehr stark in den letzten 5 bis 6 Jahrhunderten entwickelt hat zu unserer heutigen Wissenschaft. Manche sagen sogar erst seit dem 19. oder 20. Jahrhundert. Aber da sind natürlich viele Regionen der Welt überhaupt nicht beachtet. Wie gehört zum Beispiel die wissenschaftliche Entwicklung in Südamerika dazu, in Afrika? Was haben diese Kulturen dort entwickelt? Welche Wissensvorstellungen hatten sie?
Die Wissenschaftlerin Dagmar Schäfer ist unser Gast, Leibniz-Preisträgerin, Wissenschaftshistorikerin, aber den Ausgang nahm ihr vielfältiger Forschungsweg in China. Sie studierte Sinologie uraltes China, die Ming-Zeit, die Zeit, aus der diese schönen blau bemalten Vasen kommen und in der eben die Seidenproduktion in größerem Stil begann und das neue Material eine ganze Gesellschaft formte. Sie haben selbst in einer Seidenfabrik gearbeitet als junge Studentin. War Ihnen das wichtig, sozusagen die Fäden selbst in der Hand zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand einfach, dass das Studium unheimlich akademisch war und dachte, ich muss einfach richtig in diese Kultur einsteigen. Und Hangzhou ist die Stadt der Seide. Viele kennen das vielleicht noch von Marco Polo. Hangzhou und Suzhou, der Himmel auf Erden, eine der reichsten Städte, die er je besucht hat. Und da war die Seidenmanufaktur oder die Fabrik auch in den 20er Jahren.
Und geht's noch? Spinnen Sie Ihre Blusen selber?
Leider habe ich das nicht gelernt. Also ich habe damals gelernt, wie man den gesamten Seidenprozess macht. Und ich habe auch gelernt, weil sich meine Doktorarbeit damit beschäftigt hat, wie man Seide webt, was nicht gar nicht so schwer ist. Habe dann aber festgestellt, dass mir das Untersuchen des Webstuhls eher liegt als das Weben selber.
Aber was erzählt uns das über Sie, dass eine junge Studentin mit Lust auf eine völlig fremde Kultur dann plötzlich sagt, ich muss was in die Hand nehmen und nicht nur denken lernen?
Das Denken sehr viel mit Arbeiten, mit Tun, mit dem, was wir täglich unternehmen, zu tun hat. Also ich glaube, das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt und nehme ich auch als einer so der wichtigsten wissenschaftlichen Direktiven in mein wissenschaftliches Arbeiten.
Heißt das, Sie machen heute auch immer noch irgendwas mit den Händen, um etwas zu verstehen?
Ja, ich glaube auch, dass viele Wissenschaftler das tun. Denken Sie an die Laborarbeiter, die gehen ja auch. Man geht ins Labor, man lernt das von der Pike auf, genauso wie jemand, der lernt, Brot zu backen und hat dadurch auch viele Einsichten. Wissenschaft ist überhaupt nicht abstrakt.
Dann ist es ja auch noch eine Schnittstellenwissenschaft, nicht? Da kommt ja viel zusammen. Kulturgeschichte, Soziologie, Naturwissenschaft. Heißt das, Sie wissen von allem ein bisschen, sind sozusagen die Journalistin unter den Wissenschaftlern?
In einer gewissen Hinsicht können Sie das so sagen. Aber ich glaube, was heute immer wieder auch hervorkommt, um wissenschaftliche Entwicklung zu verstehen, muss man natürlich eigentlich wissen, was diese Wissenschaft oder Technik ist. Und das lernt man am besten in der Anwendung oder indem man eben diese Wissenschaften oder Techniken studiert.
Ursprünglich wollten Sie sogar mal Journalistin werden, habe ich gehört.
Genau, wollte ich. Aber dann habe ich gemerkt, mir liegt das doch nicht so. Das ist doch eine ganz andere Perspektive. Wenn man Historikerin ist, was ich auch niemals gedacht hätte, dass ich das werden würde, geht man sehr stark in Themen ein, die doch sehr auch stark von den Quellen heraus definiert sind. Man verbringt sehr viel Zeit damit.
Das muss ja eine besondere Leidenschaft sein, so ein Krümel an Wissen aus dem 14. Jahrhundert womöglich zu eruieren und dann ganz genau zu wissen, wie das im 14. Jahrhundert war. Und dann so ein ganz, was ganz Kleinteiliges. Was begeistert Sie daran?
Vor allen Dingen einfach, weil es, glaube ich, sehr viel mit unserem eigenen Leben jetzt zu tun hat. Mit der Frage, was wir wissen und wie wir etwas wissen und wie wir mit Materialien umgehen. Und dazu gibt einem die Geschichte und gerade die Geschichte von einem Land, das man, in dem man nicht geboren ist, vielleicht das einem doch in einer gewissen Weise immer fremd bleibt, einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Was ist eigentlich selbstverständlich? Wie geht man mit diesem Material um? Das, finde ich, sind ganz grundsätzlich ja eben auch ganz spannende Fragen.
Die uns heute noch was erzählen?
Ja, die uns heute auch erzählen, wer wir eigentlich sind und warum wir so sind, wie wir sind. Warum wir bestimmte Dinge mögen, andere nicht mögen. Warum wir Seide vor Baumwolle präferieren oder Baumwolle vor Leinen.
Das sind jetzt die ganz großen Fragen. Können Sie uns eine davon beantworten?
Ich denke, es sind in einer gewissen Hinsicht, haben Sie recht, es sind philosophische Fragen. Aber sie haben tatsächlich, glaube ich, etwas damit zu tun, dass der Mensch sehr stark mit seiner Umwelt verbunden ist. Und diese Umwelt und wie er sie wahrnimmt, ist eine der essentiellen Fragen, die wir beantworten müssen. Und ich glaube, eine davon ist, wir müssen lernen, mit unseren Materialien nachhaltiger umzugehen.
Ist ja auch immer gemein, eine Grundlagenforscherin zu fragen, was nützt das? Man betreibt Wissenschaft, weil man was wissen will und nicht, weil man was kriegen will. Aber trotzdem sehen Sie gerade in Ihrem Fach, in der Wissenschaftsgeschichte, Erkenntnisse, die uns heute, ich sag's profan, was nützen?
Ja, auf jeden Fall. Unsere Welt basiert ja sehr stark, wir nennen uns ja selber auch Wissenskulturen. Also Deutschland selber identifiziert sich ja zum Beispiel auch so. Aber was die Wissenschaftsgeschichte oder auf jeden Fall das, was ich gerne machen möchte, tut, ist, sich diese Arten des Wissens anzuschauen und wie dieses Wissen verteilt ist, was die Welt gleich oder ungleich macht, warum bestimmte Regionen mehr Wissen oder Wissenschaft haben und andere haben weniger. Und darauf, glaube ich, kann die Wissenschaftsgeschichte schon eine Antwort geben, wie das gewachsen ist, was man vielleicht verändern könnte, was Alternativen wären.
Wie brisant ist Ihre Arbeit eigentlich auch politisch, Frau Schäfer? Eine große Kulturnation, China, mit einer Riesenkulturgeschichte, die Sie jetzt ergründen. Das macht natürlich einen Staat auch stolz, wenn da eine Forscherin kommt und sagt, ich will jetzt alles über die Ming-Zeit wissen. Und andererseits forschen Sie in einem Staat, der seine eigenen Leute immer lenkt und oft unterdrückt. Wie gehen Sie damit um?
In vielen Staaten, China, Indien, glaube ich, auch in den afrikanischen Staaten, ist Wissenschaft einfach ein wichtiges Gut, das man haben und besitzen möchte und das einen auch sehr stark definiert, auch im Vergleich zu Europa oder den USA. Und natürlich wird man da oder kann man da instrumentalisiert werden. Das kann auch mit meiner Forschung passieren. Und China ist ein ganz besonderer Fall, weil es sich natürlich selber auch gerne als denjenigen oder die Kultur sehen möchte, die all diese Erfindungen schon viel früher als Europa gehabt hat.
Wie schützen Sie sich, nicht vereinnahmt zu werden?
Indem man viel mit Kollegen redet, die alle natürlich auch, denke ich, so in der ganzen Welt, in China, in Asien, in Europa und in den USA, diese Diskurse natürlich kennen und auch sehr sensibel damit umgehen.
Aber man kommt auch nur weiter, wenn man sich den Weg nicht abschneidet, oder?
Genau, das stimmt. Es gibt natürlich auf der einen Seite dieses große Interesse in China, genau diese Forschungen zu betreiben. Aber es gibt natürlich meinerseits das große Interesse, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und eben keine Ideologien zu bedienen.
Ich würde gern zum Schluss mal eine kleine Runde mit Ihnen spinnen. Machen Sie mit?
Ja, klar.
Corona hat die ganze Welt lahmgelegt, jedes Land ein bisschen anders, aber jedes für mindestens 3 Monate und wir sind noch mittendrin. Das ist ein Einschnitt. Haben Sie eine Ahnung, was Wissenschaftshistorikerinnen, die uns in, sagen wir, 500 Jahren mal ausbuddeln, über diese Corona-Krise vielleicht sagen könnten, wenn sie uns versuchen zu rekonstruieren, was wir hier so denken und machen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich beantworten kann.
Das erwarte ich auch.
Ja. Aber wenn ich spinnen könnte, dann würde ich wahrscheinlich denken, ich hoffe, dass man im Nachhinein viel aus dieser Krise gelernt hat. Dass natürlich das, was wir jetzt gerade machen, eigentlich vernünftig war. Dass man aber vielleicht trotzdem sehen kann, was man hätte besser machen können. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel sehr viele Antworten auf die Krise selber, sind eigentlich davon definiert, was der Virus ist. Und dann kamen erst so im zweiten Schritt die Antworten, die man als Gesellschaft darauf finden kann. Und ich glaube, das wird sehr interessant sein zu vergleichen, wie die verschiedenen Gesellschaften der Welt auch gerade in ihrer Abgeschlossenheit darauf geantwortet haben.
Dann hoffen wir gemeinsam, dass Sie in 500 Jahren sagen werden, wir haben das schlau gemacht. Dagmar Schäfer, die Wissenschaftlerin und Leibniz-Preisträgerin, war unser Gast hier in dieser Stunde im Gespräch.